Insights, der Podcast für dein erfolgreiches Pinterest-Marketing. Pinterest ist der geheime Traffic-Booster und verhilft dir zu mehr Website-Traffic, Umsatz und Markenbekanntheit. Hier erfährst du alles über unsere Insider-Tipps und News. Sei mit uns einen Schritt voraus und mach Pinterest zu deiner Social-Traffic-Quelle Nummer 1.
Bist du schon eine Zeit lang auf Pinterest aktiv und möchtest deinen Account auf das nächste Level bringen? Dann komm in unseren Scana Media Insider Club, der Nummer 1 Weiterbildungsort für Pinterest-Fortgeschrittene. Komm mit deinem Pinterest-Ziel jeden Monat mit neuen Fokusthemen und Insider-Tipps ein Stück näher, bekomm Antworten auf deine Fragen in den Q&A-Calls und tausche dich in unserer Community über Erfahrungen und Strategien aus. Diese Synergien sind unbezahlbar. Lust auf einen Sneak Peek? Dann klicke auf den Link in den Shownotes. Dort geben wir dir einen Einblick in unseren Mitgliederbereich. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Pinsights Podcast. Heute habe ich Franziska dir einen spannenden Interviewgast mitgebracht. Und zwar die liebe Melina von Vanilla Mind. Melina ist Bloggerin mit Vanilla Mind, Autorin und auch gelernte Kommunikationsdesignerin. Und deshalb werden wir heute über das Thema Design sprechen, worauf du bei Pinterest achten darfst, was für Design-Tipps sie für dich hat und warum selbst sie gar nicht mit Photoshop arbeitet, sondern mit anderen Tools. Und ganz besonders spannend bei Melina ist auch, dass du auf ihren wunderschönen Pins, die wirklich sehr, sehr schön aussehen und einen sehr guten Wiedererkennungswert auch zur Marke haben, dass du kaum Bilder bei ihr auf den Pins finden wirst. Und das ist für viele natürlich auch immer ein spannender Faktor. Wie kann ich tolle Pins erstellen, ohne aber super viel Bildmaterial zu haben oder Stockfotos zu integrieren oder sogar gar ganz auf das Bildmaterial zu verzichten. Also, freu dich auf diese Episode mit spannenden Design-Tipps von Melina. Herzlich willkommen, Melina. Schön, dass wir heute über Pinterest sprechen dürfen und du auch deine Erfahrungen mit uns teilst. Aber was genau du machst, warum du überhaupt auf Pinterest bist, beziehungsweise auch mit welchen Inhalten, das kannst du uns wahrscheinlich am besten erzählen.
Ja.
Deshalb stell dich doch gerne kurz vor.
Ich wollte gerade schon sagen, es ist super cool, dass ich mal so ein bisschen Strategie reden darf, weil ich ja sonst mit sehr soften Themen zu tun habe. Da kommen wir schon zur Vorstellung. Also ich bin Melina, ich bin die Gründerin der Plattform Vanilla Mind. Und bei Vanilla Mind ist das Motto still und stark. Also es geht darum, wie man als leiser Mensch mutig und erfolgreich ist. Und zwar auf die leise Weise, wenn man so sagt, ja, ich bin jetzt aber nicht so der Marktschreier und mich so hier auf eine Bühne stellen und ganz viel reden und so, ist voll gar nicht meins. Und dafür gibt's Vanilla Mind und still und stark ist eben dort unser Motto. Und still und stark heißt auch der Podcast, den ich zusammen mit meinem Mann Timon moderiere. Und das ist so der Kosmos, in dem wir uns bewegen.
Schön. Und was ist so euer Inhalt, den ihr habt, also auf Pinterest, womit arbeitet ihr und was ist auch so euer Produkt dahinter? Irgendein Angebot werdet ihr wahrscheinlich auch haben. Ne, was findet man bei euch?
Also direkt bei Vanilla Mind auf dem Blog. Also ich habe zwei Bücher. Das neueste Buch, das erscheint jetzt erst am 24.07. Da sind wir schon ganz aufgeregt. Wir haben es auch noch nicht selber in den Händen gehalten. Und das heißt, Trau dich, Mut steht dir. Das ist zum einen das Buch. Dann habe ich 2017 ein Buch rausgebracht. Das heißt, Verstecken gilt nicht, wie man als schüchterne Person die Welt erobert. Das ist so meine persönliche Geschichte zu mehr Mut und Selbstvertrauen. Das ist auf jeden Fall 2017 ein großer Meilenstein für mich gewesen. Und wir haben einen Kurs, der heißt Intuitiv Netzwerken. Da geht es darum, wie man, wenn man eher so ein Smalltalk-Hasser ist, werden sich jetzt vielleicht auch einige angesprochen fühlen, wie man da natürlich Kontakte knüpfen kann, ohne dass man das Gefühl hat, man muss sich total selbst verbiegen. Das ist unser Selbstlernkurs. Genau, diese drei Sachen haben wir momentan. Natürlich kommt auch in der Zukunft noch mehr dazu, aber das ist so, weswegen wir auch auf Pinterest sind, dass wir für unsere Inhalte begeistern. Vanilla Mind ist zum Beispiel ein riesiger Blog. Ich habe mittlerweile so wahnsinnig viele Artikel in den letzten 5 Jahren Schreiben dort angesammelt, die wir dort auf Pinterest auch promoten. Und ich kann auch gleich dazu sagen, also wir haben Artikel, die sind noch aus dem allerersten Blogjahr, die auf Pinterest extrem gut performen. Haben wir ja auch gerade schon kurz drüber gesprochen.
Ja, also Langfristigkeit lohnt sich auch da, ne? Also
ja.
Das ist Wahnsinn, dass die alten Schinken dann eigentlich die besten sind. Ja.
Genau.
Dann passt es auch perfekt zur nächsten Frage, und zwar, was zeichnet Pinterest für dich aus? Was ist die Plattform für dich?
Also was ich an Pinterest sehr, sehr liebe, ist dieses Gegengewicht zu Social Media. Social Media ist extrem schnelllebig, du musst ständig irgendwie was rauspushen. Der Algorithmus spielt deine Sachen vielleicht irgendwie so, wenn du Glück hast, einen Tag lang aus, ansonsten vielleicht auch sogar nur einen halben. Das heißt, du hast eine sehr geringe Sichtbarkeit. Bei Pinterest ist das überhaupt nicht so. Es ist genau das Gegenteil. Also wie du auch schon gesagt hast, ne, die alten Schinken performen irgendwann am besten. Das heißt, wenn man etwas pinnt und das ist ein guter Pin, dann wird der über die Zeit, also über ein paar Monate, wird der immer besser. Und das liebe ich an Pinterest total, dass das so eine langsame Plattform ist.
Ja, das stimmt definitiv. Ich finde auch, deshalb habe ich auch so an dich gedacht, als ich es überlegt habe, naja, wen würde ich denn noch gerne interviewen? Erstmal, weil ich deine Pins dann letztens nochmal im Heute-Tab gesehen hatte. Ich kannte deine Pins aber auch schon vorher, weil sie so ein tolles Design haben, dass es halt einfach auffällt und im Hinterkopf bleibt, so, ne? Deshalb werden wir später auch nochmal mit dir über Design sprechen. Aber das ist ja für dich, also deine Zielgruppe sind ja leise Frauen und Männer wahrscheinlich oder hauptsächlich Frauen?
Also hauptsächlich fühlen sich Frauen angesprochen, kann ich ja direkt so sagen. 80% unserer Zielgruppe sind Frauen, aber trotzdem, es sind auch Männer da. Und ja, die sollen auf gar keinen Fall außen vor sein.
Genau, betrifft ja so sowohl als
genau
auch. Ne? Genau. Und was unserer Meinung nach halt auch noch so ein schöner Faktor bei Pinterest ist und da was auch viele andere sagen, warum sie Pinterest so gerne lieben oder auch von unseren Kunden, wenn wir Strategiegespräche haben, warum sie mit Pinterest starten möchten, ist, weil sie nicht jeden Tag in der Kamera reden müssen. Das heißt, es ist
genau
eine Plattform für introvertierte Leute oder was heißt introvertiert? Einfach, wenn man keine Lust hat, selber in der Öffentlichkeit oder im Fokus zu stehen, sondern es geht halt rein um den Mehrwert, um den Content und genau die Zielgruppe, diese Nische deckst du ja auch ab. Das finde ich auch total guter Match.
Ja, das ist natürlich auch so ein bisschen, wo ich sagen muss, deswegen mag ich Pinterest natürlich auch super gerne, ne, weil ich da nicht den ganzen Tag so eine Insta-Story machen muss oder so weiter. Ne? Also ich habe auch kein Problem mit Video, aber es ist halt, man möchte halt einfach nicht ständig irgendwie so aktiv sein müssen, ständig irgendwie so auf einer Bühne stehen, ständig irgendwie sein eigenes Gesicht in die Kamera halten. Das ist halt auch eine Typfrage. Manchen macht das total viel Spaß, aber so tendenziell Introvertierten eher nicht so und in die Schiene falle ich dann.
Genau. Für wen ist deiner Meinung nach auch Pinterest eine gute Plattform? Also, ich meine, die typischen Nischen kennt man ja auch. Wer ist dort auf Pinterest unterwegs? Und du bist jetzt ja auch nicht in der typischen DIY-Schiene unterwegs. Aber es funktioniert für dich ja scheinbar auch. Wen siehst du auch auf Pinterest? Also, welche Nischen oder für welche Personen ist das eine gute Plattform?
Ich denke eigentlich, dass man, wenn man Pinterest richtig benutzt, kann das tatsächlich auch für jede Branche ganz hilfreich sein. Ich habe am Anfang nämlich auch gedacht, Mensch, das geht ja bestimmt nur für Fashion, DIY, Interior. Also wenn du halt sehr, sehr fotolastigen Content hast, den man toll zeigen kann, klar, das performt auf Pinterest sehr, sehr gut. Also natürlich, da kann man unheimlich große Reichweiten mit aufbauen. Das heißt aber nicht, dass man in anderen Nischen keine Chance hat. Ich bin zum Beispiel in der Schiene Persönlichkeitsentwicklung. Ist jetzt nicht, wo man direkt irgendwie das Gefühl hat, ach, klick, super, da fällt mir als erstes Pinterest als Marketingkanal ein. Aber man kann auch dort ganz tolle Sachen machen. Zum Beispiel performen bei mir Zitatgrafiken extrem gut. Also wenn ich Zitatgrafiken erstelle zu den Themen, wo ich Artikel habe, sei es das Thema Stressabbau oder schieß mich tot, jetzt fällt mir gerade nichts weiter ein. Aber lauter solche soften Themen, ne? Achtsamkeit, Stressabbau, konzentriert arbeiten ist auch so ein Thema. Also sämtliche Business-Themen kann man damit auch gut abhandeln, indem man zum Beispiel halt Zitatgrafiken erstellt, die das stützen. Und man muss auch nicht ständig Fotografien benutzen können. Also das ist nicht so entscheidend, weil man eben auch Pins erstellen kann, die Text drauf haben. Und sobald der Text gut lesbar ist und auch ein gutes Schlagwort hat, ist das eigentlich eine Sache, womit man auch sehr erfolgreich auf Pinterest sein kann in dem Moment.
Ja, ich glaube, du hast so gut wie gar keine Bilder auf deinen Pins mit integriert, oder? Oder selten?
Gemischt, ja. Also es ist in letzter Zeit weniger geworden. Am Anfang habe ich noch sehr viel mit Bildern gemacht. Ich habe auch sämtliche Artikelfotos auf dem Blog selber gemacht. Deswegen habe ich die dafür auch verwendet. Aber ich muss schon ehrlich zugeben, es ist natürlich ein wahnsinniger Aufwand, ne? Wenn man quasi zu jedem Blogartikel noch einen eigenen Fotoshoot macht, das ist schon tough. Das spricht auch der Designer aus mir. Ich glaube, da hatte ich einfach einen hohen Berufsanspruch. Aber das muss man nicht zwingend machen.
Nee, dafür gibt es auch Stockfotos, ne? In Canva und so weiter, die man dann auch gut benutzen kann.
Genau. Oder wenn man zum Beispiel mal einen Business-Fotoshoot gemacht hat, wenn man ein paar gute Headshots von sich selber hat, die kann man auch benutzen. Also wenn man jetzt so ein Set aus, sagen wir, 10 verschiedenen Fotos hat von einem selber bei der Arbeit oder so, dann funktioniert das auch sehr, sehr gut für Pins.
Ja, definitiv. Vor allem, wenn man seine eigene Marke noch ein bisschen stärken möchte. Also generell sagt man teilweise sogar, dass Bilder, also das Gesicht, da nicht so gut auf den Pins performen. Aber ich finde, das ist halt auch so eine Mischung, dass man das auch mal testen kann. Testen ist ja sowieso immer so die Sache auf Pinterest, dass man auch mal, wie du gerade gesagt hast, so ein Headshot mit reinnimmst, vor allem wenn du es bist, als Coach, als Person dahinter, dann kann man das natürlich auch machen, um dich da selber mit, also dass die Leute sich mit dir schon identifizieren können.
Ja, das hatte ich tatsächlich überraschenderweise auch die Erfahrung gemacht, dass es ganz gut funktioniert, wenn ich Bilder von mir benutze. Also nicht ständig, aber zum Teil funktioniert das. Und ich denke auch, dass es daran liegen könnte, dass man eben den Unterschied zu einem Stockfoto einfach auch sieht. Also man erkennt das, weil das Foto einfach auf eine andere Art und Weise gemacht ist. Wenn das ein Fotograf von dir gemacht hat oder vielleicht sogar ein Selfie ist, gibt ja auch gute Selfies, als wenn man halt ein Stockfoto benutzt. Mittlerweile, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich erkenne Stockfotos auch sofort, weil, also nicht nur, weil ich sie woanders schon gesehen habe, sondern einfach, weil ich finde, dass der Stil bei Stockfotos recht auffällig ist.
Die sind sehr perfekt. Und, ne? Genau. Und die Gesichter kennst du halt auch irgendwann. Das sind ja auch die ähnlichen Models. So.
Genau.
Genau. Genau. Von daher erkennt man das meistens schnell wieder. Das stimmt. Ja.
Besonders, wenn es dann auch noch Free-Stock ist, das ist ja klar, ne? Wenn es dann nicht mal ein gekauftes Stockfoto ist, sondern halt ein kostenloses Stockfoto, dann ist ja klar, verhältnismäßig ist dieser Pool an Fotos dann relativ klein und sehr viele Leute nutzen das dann eben.
Ja, das stimmt. Wie lange bist du jetzt schon auf Pinterest aktiv? Wir haben eben schon drüber gesprochen, das ist schon sehr, sehr lange her, aber für alle, die das eben nicht mitbekommen haben,
ja, das ist schwer zu sagen. Also privat bin ich schon sehr, sehr lange auf Pinterest. Weit vor 2015, wie ich eben in meinen alten E-Mails festgestellt habe, mehr konnte ich da nicht finden. Aber beruflich habe ich meinen Account 2017 umgewandelt. Also da habe ich das in Business-Profil umgewandelt im Juli 2017. Also jetzt genau 3 Jahre. Und seitdem bin ich eben beruflich dann auch.
Und seitdem auch strategisch. Also hast du.
Genau.
Okay, hast du dir am Anfang direkt überlegt, welche Pinnwände will ich haben? Hast du dir ein Design überlegt und so weiter? Ja.
Genau, da habe ich dann direkt angefangen, das Internet querbeet zu lesen und alles umzusetzen.
Cool. Hat sich eigentlich dein Pin-Design in dieser Zeit doll verändert?
Ja, also das ist so ein fließender Prozess. Dadurch, dass ich ja auch hauptberuflich Kommunikationsdesignerin bin, habe ich da sehr viel getestet. Ich bin aber am Anfang ganz konventionell daran gegangen. Ich habe mir auch, obwohl ich die Pins hätte selber gestalten können, ich habe mir tatsächlich einfach bei Creative Market erstmal einen Satz Vorlagen gekauft und die dann irgendwann weiterentwickelt. Also am Anfang habe ich wirklich gar nicht viel designt. Ich habe wirklich einfach nur diese Vorlagen benutzt, meine eigene Schrift eingestellt und erstmal losgelegt. Und es hat sehr, sehr gut funktioniert. Also heute ist es ja auch nochmal ganz anders. Damals 2017 gab es jetzt noch nicht so die Canva-Vorlagen und so, wie das heute gibt. Es gibt ja unglaublich viel Auswahl. Damals war das eher so, wenn man Pinterest-Vorlagen oder so haben wollte, musste man sich die entweder selber designen, irgendwie ganz mühselig in Photoshop, oder man musste eben die Vorlagen von Creative Market kaufen.
Stimmt, ja, die Möglichkeiten gab es da wahrscheinlich noch gar nicht so, ne?
Nee, das war noch ganz am Anfang.
Ja, also man kriegt jetzt Designvorlagen echt bei Canva, Tailwind, das ist ja das Automatisierungstool, die haben jetzt auch schon super viele Templates, die kostenlos rausgeben. Aber Creative Market, finde ich, ist trotzdem ein cooler Tipp, den sich jeder mal angucken kann, weil die haben trotzdem sehr schöne Designs.
Das stimmt.
Auch wenn ich jetzt eine Präsentation machen will oder ich glaube für Website, Design, also alles Mögliche, kann man sich da ja tolle Templates runterladen, ne?
Genau, und sie sehen halt auch definitiv anders aus als das, was man bei Canva bekommt. Canva ist super cool, aber man sieht auch, wenn jemand Canva benutzt, weil die Vorlagen natürlich recht ähnlich sind. Gerade wenn man sagt, man passt die Vorlagen nicht an, sondern lässt die Schriften sogar so drin, wie Canva sie vorgeschlagen hat, dann sieht man natürlich schon die Ähnlichkeit. Ist auch okay, aber wenn jemand sagt, ich möchte da eher was Individuelles, dann ist vielleicht Creative Market auch noch ein ganz guter Tipp.
Ja, okay, super. Was sind deine Erfolgsfaktoren auf Pinterest? Wo sagst du, die Punkte dürfen nicht fehlen oder sind eigentlich das Wichtigste, um erfolgreich auf Pinterest zu sein und nicht Zeit zu verschwenden?
Also ich glaube, für mich war ganz wichtig, dass die Pins einen Wiedererkennungswert haben. Ich glaube, das ist allgemein eine Sache, dass man nicht einfach anfängt, irgendwelche Pins zu gestalten, die einem irgendwie gut gefallen und die man irgendwie ganz toll findet, sondern sie müssen wirklich zur Marke passen. Meistens ist es ja so, man hat ja vorher schon einen Blog und der hat ja ein gewisses Aussehen oder du hast ein Logo oder, also du hast auf jeden Fall meistens schon so eine Grundstruktur an Branding oder Design. Und da ist es wichtig, dass man eben so eine Art optische Klammer schafft, die auf Pinterest dann auch sichtbar ist, dass man durch die Bank auf allen Kanälen weiß, okay, hier pinnt jetzt gerade Vanilla Mind, das kann ich wiedererkennen, weil erstens das Logo drauf ist und zweitens, weil die Farben stimmen, weil die Schriften die gleichen sind. Oder weil ich den Bildstil kenne. Also es muss nicht alles exakt so identisch sein, man kann auch experimentieren, aber es muss zumindest eins von diesen Faktoren berücksichtigen, dass man wenigstens das Logo drin hat oder wenigstens die Schriften stimmen. Das finde ich ganz, ganz wichtig, weil man sonst einfach nicht weiß, mit wem hat man es hier zu tun, woher kommt das und mit wem interagiere ich hier gerade. Das finde ich sehr wichtig.
Ja, ansonsten ist natürlich die Absprungrate auch nochmal höher, ne? Wenn jetzt das Bild gar nicht mit dem übereinstimmt, was ich auf der Website habe, dann sind sie wieder weg, weil Spam ist natürlich gerade ein Thema und dann ist man halt schnell wieder von der Seite runter, ne? Und hast du generell noch Punkte, was so ein gutes Design ausmacht auf Pinterest? Also gibt es da so bestimmte Regeln und auch für dich, also mit deinem Hintergrund als Kommunikationsdesignerin, sollte man 2:3 oder so bestimmte Verhältnisse von Text und Bild oder nur so und so viele Schriftarten oder nur so und so viele verschiedene Farben oder gibt es Farben, die sollte ich eigentlich gar nicht miteinander kombinieren? Kannst du dazu auch was sagen?
Also ich habe auch am Anfang einige Fehler selber gemacht, also nur weil man Designerin ist, heißt das nicht, dass man irgendwie so die perfekten Pins für die Plattform irgendwie entwickeln kann. Ich musste da auch erstmal ein bisschen für mich experimentieren. Ich habe zum Beispiel von Haus aus auch eine Serifenschrift, also Serifen, das sind diese kleinen Füßchen, die so an den Buchstaben so mit dran sind. Super schön, ist zum Beispiel im Print total toll zu lesen, sieht richtig gut aus, ist zum Beispiel digital aber ein bisschen schwieriger, gerade bei kleinen Schriftgrößen. Also musste ich halt wohl oder übel wahrnehmen, ja, okay, also deine Schrift ist jetzt nicht so die idealste für Pinterest. Das muss ich zum Beispiel durch eine Größe wettmachen. Also wenn ich meine Serifenschrift benutze, die ich von Haus aus habe, dann muss ich zusehen, dass ich die möglichst groß verwende, damit man die gut lesen kann. Das ist bei serifenlosen Schriften ein bisschen einfacher. Da kann man ein bisschen kleiner werden und trotzdem hat man noch eine gute Lesbarkeit. Das ist so eine Sache zum Beispiel. Aber auch, ich denke, so als Faustregel möglichst wenig Text. Also, dass man, ja, man muss so ein bisschen so Texterfähigkeiten entwickeln bei Pinterest. Das merke ich auch immer wieder. Also, man muss sich wirklich ein bisschen hinsetzen und versuchen, das wirklich so auf wenige Worte runterzuhämmern, worum es in diesem Pin eigentlich gerade geht. Also, wenn ich jetzt einen Pin zum Beispiel habe mit 7 Tipps, wie man bei Hitze im Sommer gut arbeiten kann, dann schreibe ich da vielleicht einfach nur drauf, arbeiten bei starker Hitze oder so oder 9 Tipps gegen Hitzekollaps oder so. Also man muss halt wirklich das total runterhämmern und sich überlegen, wonach würde diese Person jetzt wirklich suchen? Welches Schlagwort würde sie bei Pinterest jetzt eingeben, um das zu finden? Und das muss dann auf diesem Pin eben auch wieder draufstehen.
Ja. Das ist echt wichtig und auch eine große Herausforderung mit dem Wording, glaube ich, da wirklich dein Gefühl zu bekommen. Ne? Das Design ist die eine Sache, aber den Text dann jedes Mal, das ist bei vielen eine Herausforderung und dazu arbeiten wir gerade auch nochmal in einem extra Modul, nur um das Thema Texten weil das doch für viele eine große Herausforderung ist, wie wir herausgefunden haben.
Total. Also ich muss auch sagen, ich bin da auch immer wieder, wenn ich einen neuen Artikel habe, bin ich auch immer wieder so am Struggeln, oh, wie brichst du das jetzt runter? Aber es ist total okay. Also man kann auch erstmal 2, 3 Pins in Umlauf bringen, die jetzt vielleicht nicht so den perfekten Text drauf haben. Und irgendwann fällt einem das vielleicht dann doch noch ein. Ah ja, okay, das sollte ich schreiben. Dann kann man auch einen 4. Pin in Umlauf bringen. Ja. Also es ist ja gar kein Problem.
Ja, und da probierst du auch einfach aus, ne?
Genau.
Testen und
genau.
Dann, genau. Okay. Und gibt es denn jetzt solche bestimmten Designregeln, wo du sagst, darauf sollte man achten, oder ist das eigentlich, also man sagt es halt, aber muss jetzt nicht?
Also ich glaube, um aufzufallen, ist es natürlich toll, wenn man so eine gewisse Highlight-Farbe hat. Also wenn man schon sozusagen von seinem eigenen Branding so ein Farbset hat, wo eine recht auffällige Signalfarbe oder so drin ist, ist es ja perfekt. Das habe ich zum Beispiel nicht so sehr. Also ich habe eher sehr zurückgenommene Farben. Das ist natürlich, liegt natürlich auch in der Sache begründet, weil ich eben auch ein recht leichtes Thema habe. Aber da habe ich eben gemerkt, okay, also da muss ich mir eben was anderes einfallen lassen. Also wer, wie gesagt, eine Highlight-Farbe hat, das ist total super. Die kann man sehr gut verwenden auf Pinterest, um eben auch rauszustechen. Ne? Wenn man sich jetzt vorstellt, ich habe mein Smartphone in der Hand und ich scroll halt durch diesen Endlos-Feed, was fällt mir da auf? Also natürlich, wenn ich eine Signalfarbe habe, dann habe ich schon mal mehr Aufmerksamkeit sicher. Ich glaube, das ist eine ganz gute Sache, wenn man das im Hinterkopf behält. Ja, große Schrift haben wir schon gesagt, wenig Text. Ich bin aber ehrlich gesagt nicht so sklavisch da, was die Formate angeht. Also ich denke, klar, Hochformat ist total wichtig, weil das eben das Format ist, mit dem Pinterest auch arbeitet. Querformat würde ich jetzt auch nicht verwenden. Aber ansonsten bin ich da jetzt nicht so extrem, dass man sagt jetzt irgendwie, es muss unbedingt zwingend 2:3 sein und auf gar keinen Fall jetzt länger. Ich glaube, manche haben auch noch Longpins im Umlauf und ich glaube auch, die performen auch gar nicht so schlecht. Ja. Ich weiß nicht, habt ihr da auch Erfahrungswerte?
Doch, also 2:3 ist halt so dieses Standardformat, was wir genau auch hauptsächlich benutzen. Und es gibt aber auch noch ein längeres Format, das ist 600x1260. Und das ist so das Maximale, was man nutzen sollte. Wenn die darüber hinausgehen, kann es sein, dass sie abgeschnitten werden im Feed. Damals gab es ja endlos lange Infografiken auf Pinterest.
Ja,
das verbinde
stimmt.
Ich auch immer irgendwie so mit Pinterest, ne? Haben früher mega gut funktioniert, aber jetzt werden sie halt einfach abgeschnitten und du siehst die Hälfte nicht mehr und womöglich hast du den Text dann sogar noch in der unteren Hälfte und das Logo auch, dass du im Feed dann gar nichts davon siehst. Generell kann man aber schon die längeren Pins, also bis 600x1260 nehmen, weil sie im Feed noch ein bisschen mehr auffallen.
Genau, ja. Du nimmst ja mehr Platz ein in dem Moment. Also wenn man das nicht überschreitet und dann nicht abgeschnitten wird, hat man halt den Vorteil, dass man halt gut gesehen wird, ne?
Ja. Genau. Und hast du bestimmte Designvorlagen, also die du dann einfach wiederverwendest, dann tauschst du nur Bild und Text aus oder denkst du dir jedes Mal was Neues aus?
Nee, das habe ich am Anfang mal versucht, aber ich meine, wir haben alle nur begrenzte Zeit und klar, selbst wenn man dann experimentierfreudig ist, man muss sich einfach auch überlegen, ist es das jetzt wert, dass ich hier so wahnsinnig viel Zeit und Energie reinstecke? Und ich habe dann auch so, ich glaube, wie viele Vorlagen habe ich? Ich habe so ungefähr 10 verschiedene Vorlagen, je nach Typ auch. Wenn ich zum Beispiel ein Zitat poste, dann habe ich eine andere Vorlage, als wenn ich eine sogenannte Cover-Grafik mache, wo einfach draufsteht, 7 Tipps zum Thema so und so oder so lernst du Nein sagen. Das ist dann nochmal eine andere Vorlage. Ich habe auch für meine Vorlagen verschiedene Hintergründe. Also ich habe passend zu meinen Hausfarben habe ich verschiedene Hintergründe, die ich benutzen kann, statt einem Bild. Das ist sehr praktisch, dass man trotzdem Wiedererkennungswert hat, weil die eigenen Farben drin sind. Da habe ich zum Beispiel verschiedene Muster oder so, die ich dann eben verwenden kann und die tausche ich dann aus.
Okay, das heißt, du meinst, dass du einen einfarbigen Hintergrund hast und dann hast du ja nochmal solche Kreiselemente zum Beispiel da drinnen, ne? Und
genau, so Kleckse oder mal ein bisschen Linien oder so, genau. Mit denen kann ich dann so ein bisschen rumspielen, sodass nicht jeder Pin exakt gleich aussieht. Aber die Vorlage ist schon immer die gleiche, wo eben natürlich die Farben identisch sind, wo die Schriftgröße auch immer gleich bleibt. Also ich probiere dann auch nicht eine bestimmte Schriftgröße zu unterschreiten, nur damit es besser raufpasst oder so. Wenn ich merke, der Text passt nicht, dann überlege ich eher, okay, wie kannst du diesen Text jetzt kürzen? Dann hast du es noch nicht knackig genug formuliert. Ich würde nie die Schriftgröße kleiner machen, ich würde immer den Text dann nochmal cutten.
Ja, das ist aber auch gut, ne? Das ist auch, dann zwinge ich mich dazu nochmal, das wirklich komprimiert darauf zu kriegen. Das stimmt.
Genau.
Aber dafür muss man natürlich bei den Designvorlagen, wenn ich die erstelle, das natürlich auch realistisch erstellen. Weil was uns am Anfang auch öfter passiert ist und was, glaube ich, auch oft eine Herausforderung ist, die Designvorlagen so zu erstellen, dass ich sie zeitsparend wiederverwenden kann, ohne dass ich jetzt, dann mache ich jetzt halt mal die Designvorlage mit einem super knappen Text, weil das gerade zu dem Blogartikel passt, aber eigentlich ist das gar nicht realistisch. Das heißt, die Textgröße ist viel zu groß, das Textfeld ist viel zu klein und ich bin nachher nur noch am Hin- und Herschieben und umändern. Das ist natürlich auch ungünstig, aber da braucht es wahrscheinlich auch ein bisschen Zeit und Gefühl, um da wirklich das richtige Format zu finden.
Genau. Ja, da denke ich zum Beispiel auch gerade, wenn man jetzt nicht vom Designfach ist, ist es einfach perfekt, wenn man dort in Canva arbeitet, weil dort haben die Designer sich natürlich schon Gedanken um das Design gemacht. Die haben auch schon eine bestimmte Schriftgröße dort drin. Das heißt, es wäre dann natürlich auch clever, wenn man nicht sagt, okay, ich möchte jetzt diese Canva-Vorlage benutzen und ich mache jetzt die Schrift nochmal 10 Punkte kleiner, als sie hier drin ist, damit das alles reinpasst. Das wäre, glaube ich, die falsche Überlegung, sondern man muss wirklich immer im Hinterkopf behalten, okay, die haben sich schon Gedanken hier um die Schriftgrößen gemacht, die Proportionen passen hier. Das heißt, wie kriege ich das hin, das jetzt möglichst knapp auf einen Punkt zu bringen,
ja,
und in mein Design umzusetzen. Ja. Also ja, das ist definitiv ein bisschen experimentieren, wenn man das jetzt von der Pike auf selber bauen will. Deswegen sind fertige Vorlagen eigentlich super, wenn man sie einfach nur noch auf sich anpasst. Also ich habe das jetzt mittlerweile in Sketch. Ich weiß nicht, ob du die Sketch-App zufällig kennst.
Ist es auf dem Handy oder auch Desktop?
Die ist auf dem Desktop. Also ich mache meine Pins alle noch am Desktop. Ich mache es nicht digital. Digital mache ich es schon, aber nicht mobil, so rum, nicht mobil, sondern ich mache es am Desktop. Ich weiß nicht, also ich verbringe sowieso die meiste Zeit noch am Desktop, das ist wahrscheinlich einfach berufsbedingt. Jedenfalls finde ich das für die Pinterest-Planung am einfachsten so.
Sketch, was genau kann ich mit dem Tool machen?
Also eigentlich ist Sketch so eine Art Prototyping-Tool, dort könnte ich auch im Prinzip Websites drin bauen oder andere Mockups. Das ist eher ein professionelleres Programm, aber es ist trotzdem nicht so kompliziert, wie wenn ich das in Photoshop machen würde. Also Photoshop ist schon sehr viel hin und her geschieben. Sketch kann ich wirklich einfach einzelne Elemente anfassen, so wie ich das auch aus Canva kennen würde. Ne, das ist quasi wie so ein Baukasten, wo ich halt alle Sachen schön hin und her verschieben kann und recht schnell am Ziel bin.
Okay, cool. Und warum, oder vielleicht gibt es auch gar keinen Grund, aber nutzt du Sketch und nicht Photoshop oder auch nicht Canva? Weil es ja so ein Zwischending jetzt eigentlich ist, oder?
Ich brauche Canva nicht, weil ich die komplette Adobe Creative Suite habe natürlich, also Creative Cloud. Dadurch, dass ich das beruflich nutze, brauche ich Canva nicht, weil Adobe selber mit einer Antwort auf Canva kommt, die heißt Adobe Spark. Die ist, glaube ich, die gibt es auch mobil, funktioniert ganz cool. Da gibt es auch von Adobe eigene Vorlagen und so weiter. Deswegen brauche ich Canva eben nicht. Das würde in dem Moment eben sich dann auch beißen, weil das halt sehr ähnlich ist. Und Sketch, ja, wie ist Sketch entstanden? Ich glaube, ganz am Anfang, die Vorlagen von Creative Market, die waren noch für Photoshop. Aber ich habe irgendwann gemerkt, dass mich Photoshop unglaublich annervt. Das war viel zu zeitintensiv. Und ja, irgendwie war dann Sketch, ja, hatten wir eh schon eine Lizenz und dann so.
Okay. Spannend, aber dann sagst du ja auch, obwohl du ja wahrscheinlich schon sehr gut mit Photoshop klarkommst, ne? Aber trotzdem ist es zeitintensiv für Pinterest.
Ja, Photoshop ist nicht das ideale Programm dafür. Dann musst du ja ständig, erstmal hast du mit riesigen Dateien zu tun. Du hast ja einfach eine riesige Photoshop-PSD-Datei mit 120 Ebenen. Man möchte ja auch, gut, man müsste dann vielleicht mit verschiedenen Artboards arbeiten, aber ich persönlich finde Photoshop dafür ein bisschen sehr umständlich. Also wer es machen möchte und die Muße dafür hat, kein Problem, aber ich habe so das Gefühl, dass man mit Tools wie Canva oder auch Adobe Spark oder Sketch ein bisschen schneller vorankommt.
Und man darf auch was anderes machen. Ich habe auch das Gefühl, dass einige denken, die jetzt viel mit Photoshop arbeiten, oh Gott, ich kann doch jetzt nicht irgendwie auf ein anderes Tool zurückgehen, so, weil Photoshop ist ja viel professioneller und das macht man ja als Designer oder wie auch immer, ne? Aber stimmt ja gar nicht. Für den Workflow kann ein anderes Tool einfach viel, viel passender sein.
Total.
Weil wenn ich jetzt eine Website designe und ein paar Grafiken brauche, klar kannst du damit mit Photoshop besser arbeiten. Aber bei Pinterest geht es natürlich auch um Masse, muss man ja auch mal dazu sagen. Und dann ist es natürlich ein anderer Workflow. Ja.
Definitiv. Also ich glaube, man kann da auch selber für sich rumexperimentieren, was einem am besten liegt. Das ist ja auch sehr individuell, was einem da gut liegt und was man vielleicht auch, wo man vielleicht auch schon eine lange Vorgeschichte hat, weil man das schon lange benutzt hat. Ne? Wenn man schon sehr, sehr gut in einem Programm ist, dann wechselt man auch nicht so schnell wieder. Das ist ja völlig klar, weil man dann natürlich so eine Affinität auch zu dem anderen Programm hat. Aber Das prinzipiell würde ich Photoshop jetzt für Pinterest nicht unbedingt empfehlen.
Okay. Wie sieht denn dein Workflow aus auf Pinterest? Machst du das erstmal immer zu den neuen Blogartikeln oder dann auch nochmal zu alten? Und wenn du jetzt 10 Designvorlagen hast, wie viele Pins erstellst du denn auf einmal zu einem Blogartikel und wie entscheidest du, welches Design-Template jetzt eigentlich das Richtige ist? Ist es jetzt zufällig oder kann ich mir vorher eigentlich schon so ein bisschen Gedanken machen, bevor ich mich für ein Design-Template entscheide? Okay, waren jetzt ein paar viele Fragen auf einmal, aber fang erstmal an, ich gräbe sonst einfach rein.
Genau, falls ich in der Mitte vergessen habe, was du gefragt hast. Also ich mache das so, einmal natürlich erstelle ich das mit den Blogartikeln gleich mit. Also ich glaube auch, dass das zeitlich Sinn macht, wenn du ohnehin schon am Blogartikel direkt dran sitzt, kannst du auch gleich die Pins mitmachen. Da musst du dich nicht nochmal extra hinsetzen und sagen, oh, jetzt mache ich ganz viele Pins. Ich mache das einfach gleich direkt mit. Schon wenn ich den Artikel auf WordPress plane und auf ein Datum setze, dann mache ich in dem Moment gleich die Grafiken mit. Einfach, weil ich die ja auch schon in Tailwind drin haben will, dass die gleichzeitig dann auch mit dem Artikel rausgehen können. Und ich mache das so, dass ich, ich bin jetzt gerade ein bisschen im Rückstand, muss ich ehrlich zugeben. Ich habe noch ein paar Blogartikel, wo ich das machen müsste. Da habe ich es aus Zeitgründen nicht gemacht. Aber für gewöhnlich würde ich das so machen, dass ich meistens so 3 bis 4 Pins zu jedem Artikel mache. Man kann auch mehr machen. Ich weiß nicht, gibt es da eine Empfehlung, wie viele man irgendwie machen sollte?
Naja, also für den ersten Schwung machen wir auch immer so 4 bis 5 Pins, meistens, manchmal 3. Es kommt aber darauf an, wie viel Content habe ich jetzt eigentlich. Und dann kann man das natürlich nach und nach nochmal neue Pins dazu erstellen. Du kannst langfristig zu einem Blogartikel kannst du 50 Pins haben über einen längeren Zeitraum eben, ne?
Genau, und man könnte die ja auch dann noch gegeneinander testen. Ne? Man kann ja auch dann gucken, welcher von denen gut performt hat und welcher nicht. Also ich mache das dann, wie gesagt, meistens so, dass ich dann 3 bis 4 Pins fertig mache. 2 davon sind in jedem Falle immer ne, Tipp, hier 9 Tipps oder 3 Tipps oder so lernst du Nein zu sagen. Also ganz klassisch mit Text drauf. Dann habe ich meistens noch einen dabei, wo ein Foto mit drin ist, weil ich habe ein Beitragsfoto. Mein Blogpost hat immer ein Beitragsfoto, dementsprechend kann ich das Foto davon dann auch nochmal auf einem Pin verwenden. Und der 4. Pin ist meistens ein Zitat. Also ein Zitat ist auch immer mit dabei, wenn ich das pinne. Das ist so mein kleines Ensemble.
Ja, Zitate funktionieren auch einfach extrem gut auf Pinterest. Auch wenn sie meistens mehr gemerkt werden, als geklickt werden. Aber trotzdem, wenn du dann gutes Branding hast, ist es natürlich auch viel wert.
Ich mache das auch manchmal, vielleicht so als kleiner Tipp, man kann auch ein Zitat nehmen und trotzdem klein noch unten drunter schreiben, mehr lesen oder so. Ne? Kann man ja auch machen, dann erhöht man vielleicht nochmal so ein bisschen die Neugier oder die Klickwahrscheinlichkeit.
Ja, das ist auch sehr cool. Also alle, die jetzt zuhören, guckt auch mal dann gerne bei Melina die Pins an, weil da seht ihr dann ja auch, wie hat sie das gemacht. Auch bei dem Design fand ich es auch spannend, dass du gesagt hast, dass du halt so verschiedene Elemente einbringst, die du verschieben kannst und so weiter. Aber das ist dein Wiedererkennungswert. Also das ist auch das, was ich mit dir verbinde. Deinen hellrosanen Hintergrund oder beige, wie auch immer, mit diesen verschiedenen Kreiselementen. Und das ist deine Marke, die ich mit dir verbinde. Und damit kann man natürlich sehr, sehr gut spielen. Man braucht keine Stockfotos. Man kann es schnell anpassen und trotzdem ist es individuell.
Ja, genau. Und es ist auch so ein bisschen fließend. Also ich habe das mit diesen Klecksen und mit diesen grafischen Elementen, das mache ich noch gar nicht so lange. Das kam erst nach und nach dazu. Was immer gleich war, das waren die Farben und das Logo und die Schriften. Mhm. Aber das Gute ist, wenn man so ein paar Konstanten hat, dann kann man mit dem Design auch ein bisschen experimentieren und rumspielen. Und man merkt ja auch, was beim Design auch gerade so Trend ist. Also zum Beispiel eine ganz lange Zeit war das mit diesen handwritten Schriften, ne, mit diesen recht verschnörkelten, handgeschriebenen Schriften. Das war eine Zeit lang sehr, sehr modern. Da merkt man jetzt, dass das auch so ein bisschen zurückgeht, dass jetzt mehr so 90er-Sachen, Pop-Art wieder rauskommt. Also da merkt man auch, dass sich der Trend so ein bisschen natürlich verändert und dann kann man auch seine Pin-Vorlagen ein bisschen drauf anpassen. Es muss nicht heißen, dass die dann keinen Wiedererkennungswert mehr haben. Wie gesagt, wenn man so ein paar Konstanten hat, dann kann man da ganz gut mit rumspielen.
Ja, das ist auch nochmal ein guter Punkt, ne? Das ist ja auch designtechnisch gibt es da manchmal irgendwelche Trends, die man dann eben mit einbinden kann. Und also testen sollte man sowieso immer die Designs also Zeit für Zeit. Aber ich finde auch, irgendwann sieht man seine Designs auch satt. Also dann hat man selber irgendwie das Bedürfnis, so oh Gott, ich will jetzt eigentlich mal wieder was Neues machen. Weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber bei mir ist es so, dass man dann sowieso langfristig, wenn man schon ein Auge für Design hat oder wenn einem das liegt, wenn man da Spaß dran hat, da schon noch mal ein bisschen was wieder updaten und noch mal was Neues einbringen.
Auf jeden Fall, man lernt ja auch dazu. Also wenn alles so in Stein gemeißelt wäre, dann würde man ja auch gar nichts dazu lernen. Also man merkt ja dann auch, was jetzt gut funktioniert und was nicht und was man vielleicht noch mal besser machen kann. Und Pinterest selber ändert ja auch manchmal ein paar Sachen, gibt dann neue Empfehlungen raus. Von daher ist das sowieso recht fließend.
Genau. Wir haben vorhin schon über deinen besten Pin gesprochen. Da hast du ja auch einen. Magst du dazu noch kurz sagen, was ist das für ein
Ja, ich muss mal
Pin?
ganz kurz nachgucken. Ich habe ihn hier noch offen.
Perfekt. Was steht da denn drauf und wie sieht er aus? Und wie alt ist er?
Ja, also der Artikel, der dahinter steht, der ist auf jeden Fall schon von 2014, 2015. Das dürfte, glaube ich, der erste Artikel sein, den ich je veröffentlicht habe. Und auf dem Pin steht drauf, warum fühle ich mich so faul und schaffe nichts? Und ich glaube, das triggert natürlich recht viele. Es ist gar nicht, dass ich in diesem Artikel irgendwie sage, ja, du bist faul, weil du nichts schaffst. Im Gegenteil, es geht in diesem Artikel um Psychologie und was eben auch in uns abläuft, wenn wir das Gefühl haben, wir erreichen unsere Ziele nicht und wie man die Ziele besser erreichen kann. Darum geht es in dem Pin. Aber ich trigger halt so ein bisschen dieses blöde Gefühl, oh, ich bin so faul, warum kann ich das einfach nicht? Und schon wieder nicht alles geschafft und es stimmt nicht mit mir. Und ich glaube, das geht ja mir recht häufig so. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst.
Ja, geht ja nicht, ne?
Ja, hat man immer mal. Und deswegen, ich glaube, der Pin performt deswegen auch sehr, sehr gut, weil diese Frage trifft schon einfach einen Nerv.
Ja, definitiv. Und ich finde, da sieht man auch nochmal, das geht auch mal so auf das Thema Texten ein. Fragen können auch sehr gut funktionieren.
Ja.
Darauf achten, Pain Points anzusprechen. Also, weil wer kennt das Gefühl nicht, ne? Und deshalb kann man das auch ganz offen und ehrlich dort ansprechen. Und das regt nochmal zum Klicken an. Also
Genau.
das auch unbedingt mal immer beim Texten ausprobieren. Das habe ich auch bei einem Kunden gerade gemacht, wo es eher so um DIY und Anleitungen und selber bauen und so weiter geht. Und dann habe ich teilweise mal Fragen eingebunden und die funktionieren auch sehr, sehr gut. Statt nur DIY-Anleitung für XY auch mal Fragen einbringen. Ja.
Genau. Ja, muss ich mir auch wieder ein bisschen mehr in die eigene Nase fassen, dass ich wieder ein bisschen mehr mit Fragen anfange. Ich habe das früher deutlich stärker gemacht. Das machen wir zum Beispiel auch bei Podcast-Folgen. Also unsere Podcast-Folgen, die haben immer eine Frage. Also der Titel ist immer eine Frage und das müsste man eigentlich auf den Pins dann so auch übernehmen.
Cool. Ja, könntest du auf jeden Fall zumindest mal testen, ne? Ob das auch gut
Genau.
funktioniert. Aber perfekte Überleitung, weil ich wollte dich auch zum Podcast fragen. Ihr habt ja Blogartikel, aber ja auch Podcast-Episoden und man kann ja auch den Podcast sehr gut als Quelle des Contents für Pinterest-Benutzer. Man muss ja nicht immer nur ellenlänge Blogartikel haben, sondern kann auch dafür Pins erstellen und damit die Leute darauf schicken, auf den Podcast. Wie macht ihr das? Also habt ihr den Podcast auf der Website eingebunden und wie sehen dann wieder Pins aus, die auf dem Podcast verlinken? Wie unterscheiden die sich von den anderen?
Genau, also die Pins, erstmal kurz zum Design, die Pins für den Podcast, die sind in dem Design an das Cover angelehnt. Also dort haben wir zwar auch natürlich die gleichen Farben und auch die gleichen Schriften, aber das Podcast-Cover hat nochmal ein etwas eigenes Design und dementsprechend habe ich die Hintergrundgrafiken für die Podcast-Pins dann auch darauf angepasst. Ich weiß nicht, ich glaube, den Unterschied sehe nur ich, weil die Farben sind halt trotzdem die gleichen, aber die Podcast-Pins haben für mich halt nochmal ein anderes Design. Aber es ist auch Wurst, weil sie sind nämlich trotzdem auf dem Blog. Also jede Podcast-Folge bei uns hat einen eigenen Blogartikel. Das hat aber auch einfach den Grund, dass wir den Traffic haben wollen. Also wir wollen auf Pinterest nicht die Podcast-Folge beim Host oder bei Apple oder bei Spotify verlinken, sondern auf unserem eigenen Blog, weil wir den Traffic natürlich haben wollen. Das ist eine strategische Erwägung. Deswegen gibt es für jeden für jede Episode natürlich einen eigenen Blogpost. Dort sind auch nochmal die Shownotes mit unten drin und wir haben auch ganz oft weiterführende Artikel, die zu den Folgen passen und manchmal haben wir auch Downloads passend zu den Podcast-Folgen, wo man sich ein Freebie laden kann. Das ist natürlich dann super, wenn man das nochmal in einem eigenen Blogpost hat. Und was wir auch zum Beispiel machen, wenn wir gerade keine Interviewfolgen machen, sondern wenn Timon und ich einfach eine Folge gemeinsam aufnehmen, dann packen wir auch die Highlights nochmal in einem Artikel unter die Folge. Also das heißt, man kann sich dann wirklich als User entscheiden, möchte ich die Highlights aus der Folge jetzt wirklich hören, also möchte ich die Podcast-Folge hören oder lese ich mir das wirklich einmal durch, weil das natürlich auch persönliche Präferenz ist, was man dann lieber mag.
Also habt ihr auch zu jeder Podcast-Episode einen ausformulierten Blogartikel?
Genau, zu denen zumindest, wo wir keine Interviewpartner haben, weil da ist das mit Transkript und so weiter, das ist sehr, sehr aufwendig, das machen wir nicht.
Das stimmt, auf jeden Fall. Okay, cool. Und bei dem Pin-Design ist mir auch, da habe ich jetzt gerade so einen Pin von dir im Kopf, das ist sogar, glaube ich, ein Videopin, wo du dann auch so eine Soundwave mit eingearbeitet hast, oder? War das jetzt nur einmal, dass ich das gerade zufällig gesehen habe, oder warst du das
genau, schon? Genau, das ist der einzige Pin, den wir so haben. Ne? Du redest bestimmt von dem, also der hat das 2:3 Format, sieht aber genauso aus wie unser Podcast-Cover und dann ist da noch die Waveform drauf. Ja. Genau, das ist der einzige, den wir dazu haben, weil der so aufwendig war. Den haben wir auch, ich glaube, da hat Timon extra so eine Waveform aus Adobe Premiere, glaube ich, oder After Effects, glaube ich, rausgespeichert. Von daher, das war ein bisschen, ich glaube, wir haben uns das auch schwerer gemacht, als wir es uns machen mussten. Aber auf jeden Fall haben wir da nur diese eine.
Okay, und genau den habe ich gesehen, ja. Fand ich nämlich auch cool, weil man dann wieder sieht, es geht um Podcast und es ist gleichzeitig ein Videoformat, die natürlich in der Regel auch besser ausgespielt werden, also mehr Impressionen bekommen und natürlich Aufmerksamkeit auf das Auge lenken. Und ich glaube, aber ich kenne den Namen der App nicht mehr, gibt es auch ein Tool, so ähnlich wie Canva zum Beispiel, wo man so eine Wave mit einbinden kann, die dann auch zu dem Ausschnitt, was man gerade im Podcast sagt, dass dazu die Wave entsprechend angezeigt wird. Muss man mal googeln für die, die es interessiert, aber es gibt, glaube ich, auch eine zeitsparende Methode, um das zu machen.
Die gibt's. Mir fällt leider aber der Name der App auch nicht ein. Das ist, ärgert mich jetzt auch gerade. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Die gibt's auf jeden Fall.
Ja, okay. Cool. Und habt ihr sonst noch irgendwelche extra Elemente da drin? So ein Podcast, Mikrofon oder so? Nee, ne?
Gar nicht. Also wir behandeln das tatsächlich so wie unsere Blog-Grafiken auch. Also das ist nicht, wo wir speziell darauf hinweisen. Ich habe damit keine Erfahrung. Ich weiß nicht, ob das Einfluss auf die Performance hätte, ob die Leute sagen würden, nee, ich habe jetzt gerade nicht so Lust, ein Podcast ist ja immer so lang, deswegen will ich mir das nicht anhören. Keine Ahnung, wie da so die Erfahrungen sind, aber wir machen es auf jeden Fall nicht. Wir behandeln das einfach wie ein Posting.
Ja, okay. Bei euch ist es auch gar nicht das Thema, weil ihr ja immer einen Blogartikel dazu habt. Manchmal gibt es auch nur einen Podcast ohne nur die Shownotes, ohne irgendeinen Input oder so. Dann kann man natürlich schon auf den Pin darauf hinweisen oder auch den Namen des Podcasts statt der Website-URL einbinden, um da auch ein bisschen die Aufmerksamkeit oder das Branding zu stärken.
Ja, klar, genau. Das kann man auf jeden Fall dann auch so machen.
Genau. Und zum Thema Website, integrierst du deine Pin-Grafiken auch auf der Website, dass sie von dort gepinnt werden können?
Ich habe das früher gemacht, ganz viel sogar. Ich habe manchmal auch 2 Grafiken in einem Artikel gehabt. Und es ist aber so, dass die Pinterest-Grafiken natürlich auch eine gewisse Größe haben. Gerade wenn man jetzt zum Beispiel auch 2 verschiedene einbindet oder so. Ich habe das bei vielen Blogs gesehen, die haben quasi eine Pinterest-Grafik anstelle eines Beitragsfotos. Also da ist quasi das Pinterest-Bild das Beitragsfoto. Das finde ich auch cool. Diese Hybrid-Funktion habe ich bei mir jetzt nicht. Also ich habe ein anderes Blog-Design, wo ich eben ganz normales Foto als Beitragsbild habe. Deswegen kann ich das nicht für die Pinterest-Pins benutzen. Ich habe aber einfach nachher das Problem gehabt, darauf hatte mich dann Timon hingewiesen, dass das extrem auf die Seitenperformance gegangen ist. Weil die Seitenladezeit dadurch schlecht geworden ist, weil Google uns dadurch abgewertet hat und dementsprechend haben wir beschlossen, dass wir die Pins dann eben nicht mehr mit reinpacken. Was ich ab und zu nochmal habe, ist, dass ich dann quadratische Formate benutze, Quadrate haben den Vorteil im Blogpost, dass sie mobil auch gut funktionieren. Wenn du so eine 2:3 Grafik hast in einem Blogpost und du liest den Text mobil, dann hast du das Gefühl, nach der Grafik kommt nichts mehr, weil die ist so lang und du musst so lange scrollen, bis der Pin dann vorbei ist. Und deswegen sind da Quadrate ein bisschen besser. Quadrate kann man ja auch pinnen. Es ist nicht ideal, aber ich spiele dann eben die Pins für die Blogartikel im Hochformat einfach nur über Tailwind aus. Ich habe sie mittlerweile nicht mehr. Also ich glaube, es gibt noch einige Blogartikel. Ich bin da noch nicht alle durchgegangen. Es gibt noch viele Blogartikel, wo das noch eingebettet ist. Aber ich versuche nach und nach das auszusortieren, weil es mich halt wirklich viel Seitenperformance gekostet hat.
Ja, aber ein interessanter Punkt oder auch wichtig, das auch zu beobachten, ne? Dass das natürlich auch andere Einflussfaktoren hat. Es gibt auch das Tool Sheriff. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist einfach ein Plugin für WordPress und da kann man ein Bild hinterlegen. Das muss auch gar nicht auf der Website eingebunden sein. Aber wenn ich dann auf den Pin-It-Button klicke, wenn ich den integriert habe auf der Website, dann kann ich das Bild direkt pinnen. Dann ist es kein Querformatbild zum Beispiel oder kein, dass das optimiert ist, wenn man dann eben diese Website-Ladezeit dann eben nicht herausfordern möchte.
Wie funktioniert das? Hat man dann quasi einfach ein Bild in geringerer Auflösung und in dem Moment, wo man Pinit klickt, wird aber eine große Auflösung rausgegeben? Oder wie funktioniert das Plugin?
Wie genau, das kann ich dir tatsächlich gar nicht sagen, aber es ist ein Plugin, wo ich das Bild aus der Mediathek einfach auswähle. Das Bild ist auf der Website wird gar nicht geladen im ersten Moment, sondern erst, wenn ich auf den Pinit-Button klicke und dann kann ich das direkt auf Pinterest teilen. Das heißt, es wird jetzt nicht direkt beim Öffnen der Website geladen, sondern
Ich brauche. Ja, das ist nämlich der wichtige Unterschied. Ne? In dem Moment, wo man eine Seite öffnet und das alles schon geladen werden muss, ist halt das Problem mit der Performance da.
Genau. Cool. Dann für die Leute nochmal abschließend zum Design. Wenn ich jetzt keinen Design-Hintergrund habe, dann haben wir schon gesagt, na gut, die Templates eignen sich sehr gut, aber wie... Hast du da vielleicht noch einen Tipp, wie finde ich denn mein Design, was zu mir als Marke passt, mit dem ich mich auch wohlfühle? Ne? Ich finde, muss ja auch immer zu einem selber irgendwie passen. Wie kann ich da ein gutes Design für mich finden? Hast du da ein paar Ideen?
Die Frage ist jetzt erstmal, gibt es schon ein Branding? Also wenn ich eine Website habe, habe ich schon ein Branding. Also das ist ja, weil in dem Moment, wo ich ja schon eine Website habe und ich mache ja schon was und ich bin aktiv und ich habe schon Content, dann muss ich ja schon irgendwas haben. Also ich glaube, die wenigsten haben einen ganz weißen Block mit einfach schwarzer Schrift und da ist dann nichts weiter. Also ich glaube, die meisten werden ja schon irgendwie Farben haben oder Schriften. Das heißt, irgendwas hat man sich aus persönlicher Präferenz sowieso schon ausgewählt oder man hatte vielleicht sogar schon ein professionelles Branding, das man zusammen mit einem Designer erarbeitet hat. Das heißt, irgendeine Grundstruktur wird ja höchstwahrscheinlich schon vorhanden sein. Und darauf kann man ja dann aufbauen. Man kann auch zum Beispiel, was ich auch auf Pinterest richtig cool finde, man kann ja sogar sich Farbpaletten auf Pinterest richtig toll zusammenstellen. Also wenn man zum Beispiel Color Palette bei Pinterest eingibt, da kriegst du Ergebnisse, Wahnsinn. Ich könnte mir das den ganzen Tag anschauen. Das ist so schön. Da kriegt man dann zum Beispiel diese Farbinspiration und man kriegt dann sehr viele Paletten angezeigt, wo die Farben eben auch schon aufeinander abgestimmt sind. Also man muss sich da jetzt nicht selber ransetzen und mit einem Color Picker irgendwelche Farben zusammenstellen und hat dann am Ende das Gefühl, ja, keine Ahnung, ob das jetzt gut funktioniert. Also man muss dann kein Profi sein, weil diese Farbpaletten, da gibt es schon gute Zusammenstellungen, die man sich selber halt dann nehmen kann. Ja. Das ist zum Beispiel eine ganz gute Sache. Aber ansonsten würde ich natürlich aus meinem professionellen Hintergrund immer sagen, wenn man ambitionierte Ziele hat und gerade weil es hier auch um Business geht, dann einfach auch mal einen Designer konsultieren. Mhm. Also wenn man wirklich noch gar kein Branding hat und man will das professionell aufziehen, dann wirklich vielleicht auch einfach mal eine Beratung da buchen.
Ja, das ist auch ein sehr wichtiger Punkt. Und das lohnt sich, ne? Ich meine, das ist ja für alle Plattformen am Ende relevant, für deine Website, für alle Social-Media-Kanäle und.
Also es hängt, wie gesagt, stark davon ab, was ich vorhabe, was meine eigenen Ziele sind. Klar, wenn ich einfach einen DIY-Blog habe und ich mache das, weil das mein Hobby ist und ich habe da jetzt keine Gewinnerzielungsabsichten und das ist mir nicht so wichtig, das ist ja total in Ordnung. Da brauche ich ja auch nicht irgendwie 5.000 Euro in Design reinstecken. Das ist völliger Quatsch natürlich. Aber wenn ich sage, ich habe zum Beispiel ein Coaching-Unternehmen und meine Coaching-Stunden kosten 200 Euro ne, pro Stunde oder so, dann weiß ich einfach, ja, okay, ich habe hier einen gewissen Anspruch und ich muss auch reinvestieren. Und dann ist vielleicht der Punkt, wo man sagt, okay, und weil das wirklich auch vernünftig funktionieren muss, gehe ich jetzt auch mal zu einem Designer und lasse das mit einem Branding machen. Ja. Aber das ist halt, wie gesagt, wenn man ganz am Anfang steht, muss man das auch noch nicht so machen. Also am wichtigsten ist erstmal anzufangen.
Definitiv. Schön, dann hast du abschließend noch ein paar Punkte, die du gerne loswerden möchtest oder wo du denkst, ach, das ist noch ein Tipp, den habe ich eben vergessen zu erzählen.
Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man wirklich einfach erstmal anfängt. Es ist so einfach, über Strategie zu reden und das Problem ist, dass man ganz schnell im Perfektionismus verfällt. Ich kenne das leider auch von mir selber. Mhm. Ich muss mich da auch selber immer stoppen. Also egal, was wir beide jetzt ganz viel an Tipps und Tricks und so geredet haben, am wichtigsten ist, dass man einfach erstmal irgendwo anfängt und verbessern kann man sich immer.
Ja, schön. Dankeschön. Passt auch perfekt zu dem, was du vorhin gesagt hast. Das Design entwickelt sich über die Zeit, ne, und da ist man nie am Ende und deshalb kann man halt einfach erstmal loslegen.
Genau.
Schön. Dann, wenn Leute dich auf Pinterest finden möchten oder auch deine Website oder den Podcast, wie finden sie dich?
Genau, also am besten einfach nach Vanilla Mind gucken. Also die Website von uns heißt vanilla-mind.de. Dort findet man uns auf jeden Fall. Dort ist auch Pinterest verlinkt. Dort ist auch Instagram verlinkt. Das Gute ist, wir heißen überall gleich Vanilla Mind. Deswegen findet man uns auf jedem Kanal auch recht schnell, wenn man die zwei Schlagworte einfach eingibt. Und im Podcast findet man unter Still und Stark. Den gibt es auch überall zu hören, wo es Podcasts gibt. Also zum Beispiel auf Spotify, auf Apple Podcasts, auf Deezer und in sämtlichen Podcatchern, die halt den Feed dann auch integrieren.
Ja, schön. Dann schaut unbedingt mal an, guckt euch die Designs an, schaut mal, was Melina da Tolles kreiert hat. Und dann vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine Tipps. Die Zeit ist wieder viel zu schnell umgegangen. Aber es waren hoffentlich einige Tipps für euch dabei. Also, vielen Dank, Melina.
Ja, dir auch vielen Dank, hat Spaß gemacht.
So. Aufzeichnung ist beendet. Vielen Dank nochmal. Ich dachte auch echt gerade, oh Gott, das ist ja schon so spät, aber wir waren so im Flow.
Ja, es ist auch, ich glaube, man kann da auch wirklich Stunden drüber reden. Also es ist ja auch, gerade was so Strategien angeht, es ist ja, du kannst ja auch aus allem eine Wissenschaft machen, ne? Es ist ja einfach auch ultra spannend, auch zum Beispiel auch nochmal, was ich zum Beispiel immer wieder ganz interessant finde. Wie funktioniert das jetzt mit den Longtail-Keywords auf Pinterest? Und oh, das ist auch so, wo ich mich auch wieder reinfuchsen müsste, dass ich einfach noch viel besser mit den Schlagworten werde.
Oh. Also wenn du jetzt noch Fragen hast, dann stellen sie gerne, ne?
Ja, genau. Ich habe immer das Gefühl, also Longtail-Keywords sind ja was völlig anderes als einfach nur Hashtags, ne? Also es ist ja, das sind ja zusammengesetzte Begriffe, nach denen gesucht wird. Das heißt, ich würde jetzt zum Beispiel einen Pinterest-Pin, würde ich ja anders verschlagworten als einen Instagram-Post, oder?
Definitiv. Also Hashtags benutzt kaum jemand auf Pinterest, also setzt den Fokus auf Longtail-Keywords, beziehungsweise eigentlich auf Sätze. Also formulier kurze, knappe Texte, in denen deine wichtigsten Keywords vorkommen. Mhm. Und das kannst du auch in Form von Aufzählungen zum Beispiel machen. Also im Einrichtungsbereich kann man sagen, ist perfekt für deine Küche, für dein Wohnzimmer, aber auch für dein Büro zum Beispiel. Mhm. Und als Hashtag benutzen wir manchmal echt nur 2, 3 Hashtags oder gar keinen, beziehungsweise immer einen einzigen und das ist immer der von der Marke. Bei dir wäre das immer der Hashtag Vanilla Mind.
Ja, okay, oder Still und Stark dann für den genau. Podcast zum Beispiel, ja.
Genau.
Aber es ist interessant, weil ich habe das damals zum Beispiel nicht verstanden, warum Pinterest die Hashtags eingeführt hat.
Ich glaube, die wollten einfach mit dem Trend gehen und man wusste, die haben es halt probiert, aber es benutzt keiner. Die Hashtags sind ja auch klickbar, aber es benutzt halt einfach keiner.
Genau, und ich war so verwirrt, ich benutze nämlich die Hashtags, Aber ich bin so verwirrt dadurch, weil ich halt denke, ja, aber Longtail-Keywords funktionieren als Hashtags nicht. Also ich kann ja nicht als Hashtag eingeben, so wirst du produktiver. Oder, also das ist ja kein Hashtag dann mehr. Ja. Und das verwirrt mich so.
Genau.
Manchmal. Und ich habe dann schon jetzt gedacht, okay, also dann mache ich mir das jetzt einfacher. Ich benutze jetzt die Meta-Description, die ich ja für Google mache, die benutze ich jetzt auch für den Pin, weil das ist ja ganz komprimiert quasi, worum es geht. Für Google muss ich das ja auch machen, um gesucht zu werden. Dann nehme ich quasi einfach die gleiche Meta-Description dafür.
Ja, also wir sind jetzt nicht so ein Fan von Keyword-Aneinanderreihung. Auch bei manchen Accounts siehst du, dass einfach nur Keyword, Keyword, Keyword ist. Was wir jetzt aber teilweise auch mal machen, ist, dass du dann zum Beispiel deine Meta-Description von Google nimmst und dann am Ende machst du nochmal so einen geraden Strich und machst dann Longtail-Keyword, gerader Strich, Longtail-Keyword, dass du nochmal drei, vier wichtige Pinterest-Keywords für dich integrierst und dann deinen Hashtag.
Das könnte ich das habe ich auch eine Zeit lang mal gemacht. Ah, ja. Ich mache das jetzt auch, also mittlerweile, ich gebe das ja auch in einem Alt-Tag von einem Foto zum Beispiel, mache ich das auch. Da packe ich die als Alt-Tag auch nochmal mit rein. Und ich habe das jetzt, die letzten Monate habe ich immer nur diese Hashtags benutzt, aber davor habe ich es tatsächlich auch so gemacht, wie du gesagt hast, mit einem Strich und dann, ich glaube, ich sollte da wieder zurückgehen. Wie gesagt, es hat mich so irritiert auf einmal und deswegen, aber es stimmt, ist ein guter Tipp auf jeden Fall nur, das Vanilla Mind als Hashtag zu benutzen und still und stark vielleicht noch. Und ansonsten halt wirklich auf die Longtail-Keywords zu gehen.
Ja, definitiv, weil die Leute, das ist ja dein eigenes Nutzerverhalten, kannst ja wahrscheinlich daran schon auch absehen, du gibst halt ein Wort ein und suchst danach und nicht nach einem Hashtag.
Genau, es ist, wie gesagt, das hat mich irgendwie irritiert, das.
Das glaube ich. Überall sind wieder andere Regeln, jeder will was anderes von mir, ne?
Genau, aber gerade weil man eben auch eigentlich weiß, Pinterest ist ja nun mal auch keine Social-Media-Plattform, deswegen hat mich das irritiert, okay, warum gibt es jetzt Hashtags, weil Google funktioniert ja auch nicht mit Hashtags, also Google, da gibt es ja auch Longtail ein und das sind ja beides Suchmaschinen, also von daher.
Genau, das ist es, ja.
Genau. Okay, aber dann habe ich da jetzt auf jeden Fall wieder mehr Sicherheit, Knoten gelöst, danke.
Sehr gut. Sonst noch ein Knoten bei dir im Kopf?
Ich glaube gerade nicht. Das war echt so die letzten Monate immer so, hä? Das nächste, was ich machen werde, sind Pinterest-Ads. Das schiebe ich immer noch vor mir her.
Ja.
Aber das wird jetzt mal passieren.
Cool. Kurz 2-3 Tipps dazu. Weiß nicht, wie sehr du dich damit auskennst, aber guck dazu mal bei Pinterest Analytics, welche Pins haben am besten performt nach der CTR. Und die kannst du bewerben und nicht auf den Bewerben-Button klicken, sondern du erstellst eine Kampagne.
Ja.
Aber ist dir bewusst?
Ja, das mit dem Bewerben-Button, das kennt man ja auch schon von Facebook und Instagram. Man denkt sich immer so, nee.
Genau, aber das machen so viele. Das denkt man immer gar nicht, weil einem selber ist es klar, nee, mache ich nicht, aber viel zu viele leider. Ja.
Also irgendwie, ich weiß auch nicht, wie die darauf kommen, das ausgerechnet dann das vorzuschlagen. Ich weiß es nicht. Vielleicht machen sie es auch bei jedem?
Bei jedem
Pin?
Ja. Ich glaube, bei fast jedem machen die das.
Also bei Facebook und bei Instagram ist es ja wirklich so, du kriegst dann einfach so eine Notification, wo da steht, ja, dieser Pin, dieser Post performt irgendwie besser als deine 3 davor, willst du den jetzt bewerben? Und du denkst nur so, ja, gut, aber wenn die letzten 3 halt auch gemessen an dem, was du sonst machst, total schlecht waren, dann ist der jetzige vielleicht auch nicht unbedingt.
Also aber bei Pinterest wird dir das, glaube ich, bei jedem Pin, den du neu hochlädst, vorgeschlagen. Pin bewerben.
Genau, und angenommen, du hast dann ja sogar noch, da haben wir drüber gar nicht gesprochen, aber wenn du jetzt zum Beispiel nicht nur eigenen Content postest, sondern auch den von anderen. Aber nee, da kann man das dann aber auch nicht bewerben, oder? Kann man auch fremde Pins bewerben?
Kann man.
Ach du liebes Bisschen.
Also
könnte
man zumindest mal, ich habe es jetzt noch nicht wieder ausprobiert, kann man theoretisch. Ich glaube, teilweise für Kooperation ist es gar nicht so schlecht, wenn Unternehmen miteinander kooperieren und die haben jetzt einen bezahlten Blogpost und dazu passend dann wieder Bildmaterial, dann kann ich mir das schon vorstellen. Aber sonst macht das natürlich keiner. Ja.
Ah, interessant. Ja, ich bin ganz gespannt. Der Verlag, mit dem das neue Buch rauskommt, die werden zum Beispiel das auch auf Pinterest bewerben. Da bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Also das fand ich auch cool, weil die Verlage sind ja in der Regel relativ angestaubt, so, ne? Also was ich so gewohnt bin, Verlage sind immer ein bisschen langsam. So, und die haben halt wirklich von Anfang an gesagt, so ja, Pinterest ist total cool, das funktioniert für unsere Bücher total gut. Und die werden wahrscheinlich das sogar mit Ads möglicherweise machen.
Und das Werbebudget bezahlen die ja auch, ne?
Genau, das ist ja genau ihr Titel und damit haben wir dann ja nichts. Ja. Da müssen wir dann nichts machen.
Ja, cool.
Also bin ich echt gespannt. Also ich muss auf jeden Fall nochmal nachfragen, weil das würde ich sehr, sehr gerne sehen, wie die das machen. Kann man vielleicht auch selber noch was von lernen.
Vielleicht, wenn du mal bei dem Verlag auf dem Pinterest-Profil nachguckst, siehst du vielleicht schon, wie die das gemacht haben. Oder so ein paar Pins. Könnte auch mal interessant sein.
Aber es ist auf jeden Fall eine sehr clevere Idee, weil Ars Edition ist ja zum Beispiel auch im Geschenkbuchbereich. Das heißt, die sind visueller natürlich auch wesentlich stärker, als wenn du sagst, du hast ein Sachbuch. Ein Sachbuch hat ja nur das Cover, mit dem du arbeiten kannst. Aber wenn du sagst, du hast ein Geschenkbuch und es geht viel um Themen wie Achtsamkeit oder ne, so Sachen, dann kann man ja auch sehr, sehr viel auf Pinterest damit machen.
Ja, ja.
Oder Tipps zum Beispiel auch posten. Ne? Man kann ja auch auf Einzelgrafiken einzelne Tipps auch posten.
Ja, definitiv. Da passt es total gut. Ein Freund hatte letztens auch, der macht Werbeanzeigen und der hatte eine Kundin, die ist Autorin. Das war aber eher so ein Roman, ne? Und dann hat sie, ich glaube, das haben die echt nur ein oder drei Tage gemacht. Ganz kurze Werbeanzeige, das Buch auf Amazon zu pushen. Und dann hat das Buch für einen Tag 1,99 Euro statt 6,99 Euro gekostet, haben da 300 Euro Werbebudget reingesteckt. Und danach war sie auf Platz 1 der Bestseller in ihrer Nische und auf der Gesamtbücherliste auf Platz 26. Das fand ich auch nochmal extrem spannend, sowas mal zu machen, dass man einfach mal sagt, so ein, zwei Tage geh ich voll mit dem Preis runter, aber langfristig push ich ja total mein Ranking auf Amazon.
Krass.
Das ist auch vielleicht für dich auch interessant, ja.
Also das finde ich vor allen Dingen auch deswegen extrem interessant, weil ja sonst so davon abgeraten wird zu sagen, hier, mach nichts Zeitsensitives mit Pinterest, wenn du eine Anzeige schaltest oder so, ne? Ach,
dass also das war allgemein, das war sogar hauptsächlich bei Facebook und Instagram, genau, die Anzeige, nicht bei Pinterest, genau.
Aber weil das finde ich nämlich echt krass, ja, wenn das sogar über Pinterest funktionieren würde, wow.
Ja, ich weiß gar nicht, ob die das auf Pinterest überhaupt funktioniert, ausprobiert haben. Wäre mal interessant. Ich glaube, es funktioniert auf Facebook besser als auf Pinterest. Aber man kann es natürlich auf Pinterest auch machen. Da musst du den Pin aber dann löschen am Ende.
Ja, dann lebt er auch aber es ist natürlich auch aus mehreren Aspekten, denke ich mal, für sie richtig gut. Cool gewesen. Also hat sie das Werbebudget in Verkäufen wieder rausgekriegt?
Das weiß ich jetzt nicht.
Aber wahrscheinlich war ihr wichtiger, dass sie sagen kann, hier Nummer 1 Bestseller in so und so, ne?
Genau. Und langfristig kaufen Leute das dann ja wieder für den normalen Preis und es waren ja nur 300 Euro Budget. Also eigentlich sollte man das schon schnell wieder reinkriegen.
Ja. Ja, das ist eine sehr coole Taktik. Das muss ich mir auch mal notieren, weil zum Beispiel eine andere Taktik, um in dem Ranking von Amazon höher zu kommen, das probiere ich jetzt zum Beispiel gerade so mäßig erfolgreich. Man kann ja Vorbesteller-Boni machen zum Beispiel. Ne? Ja. Also wenn man sagt, das Buch ist jetzt zwar vorbestellbar, nur wenn du es schaffst, die Vorbestellung zu erhöhen, hast du ja an dem Tag, wo das Buch rauskommt, extrem viele Bestellungen. Und dadurch würdest du ja bei Amazon auch in die Charts kommen.
Genau.
Aber es ist eine coole Möglichkeit, aber man braucht dabei selber halt auch viel Reichweite, um viele Vorbestellungen generieren zu können. Und das Ding mit den Vorbestellungen ist halt auch, es ist ein bisschen Zurückhaltung da, weil du hast das Buch noch nie gesehen, du kennst den Inhalt nicht und sollst halt schon Geld ausgeben.
Ja, ich glaube, das ist echt so ein Community-Ding eher, ne? Also so eine Laura Seiler, da bestellen die sich das alle erstmal vor, so. Aber sonst ist wahrscheinlich schwierig, das stimmt. Aber dann könnte man natürlich, wenn man dann Werbebudget ausgeben möchte, sobald das Buch rauskommt, vielleicht gibt es ja einen Launchpreis sogar darauf, Werbeanzeigen für einen Tag, um das nochmal zu pushen. Ja. Es gibt so viele Möglichkeiten, was man gar nicht kennt und gar nicht macht und, ne, ja.
Ja, deswegen ist es auch so cool, wenn man ab und an einfach mal gar nicht in seiner eigenen Bubble oder eigentlich in der eigenen Branche unterwegs ist, weil man einfach vieles gar nicht weiß, weil man sich nur innerhalb seiner eigenen Branche unterhalten hat. Und das ist, kann manchmal tödlich sein.
Ja, das ist wirklich so. Da muss man voll aufpassen. Auch mal, oder auch mal zwischendurch Urlaub haben und mal komplett raus. Weißt du?
Ja.
Weil sonst versinkst du ja nur so in den ganzen Details. Ja.
Ja, also das ist, glaube ich, sowieso so ein häufiger Fehler, den viele machen, dass sie die ganze Zeit gucken, was macht die Person rechts neben mir und links neben mir und also das ist, es ist total gut, wenn du weißt, was andere so machen, also wen es in deiner Branche gibt, dass man sich auch miteinander austauschen kann, dass man ein kollegiales Verhältnis hat, das finde ich gut, aber nur die ganze Zeit zu gucken, was machen die und was muss ich jetzt machen, das ist auch nicht gut, weil am Ende bist du halt auch nur ein Abziehbild dann von dem Rest.
Ja, das stimmt. Machst du das eigentlich Vollzeit, den Blog?
Und ja, also der macht mehr Zeit aus auf jeden Fall als die Designarbeit.
Ja,
es ist ganz witzig. Also so, ich sag mal, so 70-80% der Zeit sind Vanilla Mind. Mhm. Ich decke aber meinen Lebensunterhalt mit 70-80% des anderen.
Ja, das ist es, ne? Also du machst noch Designarbeiten, machst du.
Genau. Projekt. Genau, also ja. Brandings und sowas, das mache ich schon noch. Also mache ich mittlerweile seltener. Ich sag mal so, also Vanilla Mind ist schon profitabel, das ist nicht das Ding, aber es muss schon noch ausgebaut werden, bevor ich das andere komplett fallen lasse. Aber ich habe auch sowieso immer gesagt, ich will Design einfach gar nicht komplett fallen lassen. Also wenn ich Lust habe, ein Branding zu machen und jemand fragt mich, dann sag ich nicht, nö, mache ich nie wieder. Yeah. Weil wenn man Designer ist, dann liebt man das einfach auch und dann muss man das ja nicht aufgeben, nur weil man auch noch was anderes macht.
Eben, genau. Ne? Solange, manchmal möchte man ja auch gar nicht sein Herzensprojekt zum Vollzeitjob machen, weil es dann dein Job ist. So.
Genau.
Ne?
Ja, man hat auch eine große Verpflichtung in dem Moment. In dem Moment, weil ich sage, ich mache nur noch Vanilla Mind, habe ich natürlich auch die Verpflichtung, ständig was rauszupushen, was auch Geld bringt. Ne? Also ich müsste dann wesentlich aggressiver im Marketing werden.
Das ist wirklich so. Also da sind wir jetzt gerade auch so im Umschwung, dass wir mehr von den Account-Managements weggehen wollen, mehr in die Online-Ausbildung, Online-Coachings und so weiter. Aber da musst du dann immer jedes Mal launchen, Marketing, du brauchst dahinter einen Funnel, der muss ja schon Monate vorher anfangen, dass du Leads einsammelst, deine Newsletter-Liste aufbauen, ne? Dir wirklich ein Konzept überlegen, was für ein Freebie und so weiter. Das ist ein ganz, ganz anderes Vorgehen. Also ist jetzt auch sehr interessant, aber auch eine große Herausforderung, da sich jetzt in das Thema einzuarbeiten, weil es ist nicht so, ich habe Telefonate, dann habe ich einen Kunden über mehrere Monate, weil ich das Account Management mache, sondern man hat jedes Mal einen Launch, der muss aber richtig durch die Decke gehen, weil
genau.
Du damit für die nächsten Monate finanzierst.
Ne? Genau. Und dann hast du den einen Launch durch. Und statt durchzuatmen, musst du dann den nächsten planen.
Genau. Ich glaube, es beruhigt sich mit der Zeit dann auch, weil man am Anfang erstmal reinkommen muss, aber es ist auch nicht ohne, das Ganze.
Ja. Ja, das stimmt. Das ist auch, wo wir auch ein bisschen, wir wollten eigentlich auch schon längst einen neuen Online-Kurs rausgebracht haben. Aber dadurch, dass wir jetzt natürlich auch erstmal Buchmarketing machen müssen und so weiter, ist das auch wieder so ein bisschen nach hinten geschoben worden. Und das Ding ist auch einfach, also man muss wirklich sehr stark in Vorleistungen gehen. Also es ist ja, wenn du einen Kurs rausbringst, du musst das ja alles schon quasi mehr oder weniger fertig haben. Du kannst nicht einfach irgendwie so sagen, ja, ich verkaufe jetzt diesen Kurs und mal gucken. Also ich verkaufe das jetzt, aber der Kurs existiert noch gar nicht. Also klar kannst du sagen, ich habe den noch nicht komplett fertig oder so, sondern einzelne Module, aber du musst auf jeden Fall schon einen richtig krassen Plan haben. Das heißt, man hat sehr, sehr großen Workload und viel Vorleistung dabei und das ist natürlich auch, wo man echt dann investieren muss.
Ja, also das kennst du, den digitalen Nomaden-Podcast, Timo und Sascha. Mhm. Das fand ich auch ganz interessant bei denen. Die haben gesagt, ganz am Anfang haben die einfach so einen Gruppenkurs quasi verkauft, ohne Videos, sondern nur Live-Sessions. Da musst du natürlich vorbereiten, ungefähr einen Fahrplan haben, aber das haben die auch noch nicht mal gemacht. Die haben einfach gesagt, naja, das geht um das und das Thema allgemein. In der ersten Session um das und das Thema und dann, okay, was wünscht ihr euch als nächstes Thema zum Beispiel? Und dann haben wir die Sachen ausgearbeitet. Das haben wir auch letztes Jahr mal gemacht. Da haben wir schon einen groben Plan gemacht, aber wir haben die Worksheets, die Inhalte immer erst danach aufbereitet und vorbereitet. weil wir dann direkt noch das Feedback mit einbinden können. Oder zwei, oder jetzt machen wir so ein Gruppencoaching, wir haben auch dazu Videos und so weiter. Aber ich glaube, den werden wir nochmal stark aufbereiten. Wir machen das jetzt alles in Gruppen über 12 Wochen. Und dann, wenn wir das automatisiert verkaufen wollen, dass es nicht mehr in der Gruppe stattfindet, dann bereiten wir das jetzt nochmal auf, um alle Fragen, die aufgekommen sind, dann zu beantworten. Weil bei so Online-Kursen kommen so viele Fragen immer auf. Das muss man ja alles, wenn möglich, in dem Kurs beantworten, damit der ganze Support da dich danach noch nicht, dich nicht fertig macht. Ne?
Kommt auch ja.
Super viel.
Genau.
Aber sieht nach außen hin so einfach aus, aber ist es halt überhaupt gar nicht. Ne?
Genau, also man muss wirklich genau wissen, worauf man sich einlässt. Also klar, natürlich kann jeder online sein Geld verdienen und jeder kann ein Online-Business starten, aber man muss trotzdem wissen, was da auf einen zukommt.
Genau, oh, definitiv, du sagst es. Okay, so, jetzt habe ich auch genug deiner Zeit genommen. Also vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Und hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja, fand ich auch. Total schön. Du bist auch in Berlin, oder?
Nee, ich bin in Lübeck.
Ach, ich verbinde das einfach, weil wir uns auf dem Elopage-Event kennengelernt haben.
Ja, genau.
Deshalb. Ach, auch sehr schön.
Ach, voll krass, dass schon wieder ein Jahr her ist, ne?
Ist es erst ein Jahr? Es hätte noch länger sein können. Obwohl, ich
glaube, es war Mai, ne? Genau, Mai letztes Jahr, genau. Ja, und dieses Jahr hatte ich eigentlich auch gehofft, dass es ein Event gibt, aber naja, dann kam ja alles anders. Ja, vielleicht gibt es nächstes Jahr wieder eins.
Vielleicht nächstes Jahr, genau. Und dann sehen wir uns da bestimmt.
Genau. Ne? Ja, das wäre auf jeden Fall cool. Genau. Hat mich auf jeden Fall sehr gefreut.
Ja, mich auch. Danke dir. Ne? Mach's gut.
Okay, hab noch einen schönen Tag. Ja, bis dann.
Auch. Ciao.
Du möchtest so richtig mit Pinterest durchstarten und von unseren besten Strategien lernen? Dann schau gerne bei uns im Scana Media Insider Club vorbei. Der Nummer 1 Mitgliederbereich für Pinterest Fortgeschrittene.
Oder stehst du noch ganz am Anfang mit Pinterest und möchtest deinen Account gern professionell aufsetzen? Dann werde Teil unseres Coaching-Programms, in dem du lernst, deinen Pinterest-Account Schritt für Schritt strategisch und ressourcensparend aufzubauen.
Also, egal ob Anfänger oder Fortgeschritten, wir unterstützen dich gerne dabei, Pinterest zu deiner stärksten Traffic-Quelle zu machen. Die Links dazu findest du in den Shownotes.